Es gibt einen Fall, an dem sich die schlauesten Köpfe der Welt seit Jahren die Zähne ausbeißen. Ein scheinbar unlösbares Problem. Auf der einen Seite steht unsere Gier nach Leder. Wir wollen es für Schuhe, für Taschen, für Autositze. Auf der anderen Seite steht der Preis. Abgeholzte Wälder und toxische Chemie. Ein stiller Killer für unsere Umwelt. Und die Industrie sucht händeringend nach einem Ausweg. Bisher ohne Erfolg.
TU Startup Stories. Von der Idee zum Durchbruch. Ein Podcast von Hiest, dem Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt, in Zusammenarbeit mit Startups from Science.
Von der Idee zum Durchbruch, Schritt für Schritt. Manchmal fällt man, doch wir nehmen's mit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TU Startup Stories. Und heute öffnen wir die Akte Revoltech. Und mit dabei ist mein wunderbarer Co-Ermittler aus dem Innovations- und Gründungszentrum, Harald Holzer. Harald, grüß dich.
Ich freue mich sehr, lieber Bartosz. Grüß dich auch.
Ja, Mensch, ich war mal wieder bei euch im Archiv und da gibt es so viele spannende Akten. Und ich habe mal wirklich eine weitere spannende Akte rausgeholt. Und da geht's um einen globalen Milliardenmarkt. Und bei diesem Milliardenmarkt geht es um die Suche nach dem perfekten Material, genauer gesagt nach dem perfekten Leder.
Perfektes Leder? Ich durfte mir vor 2 Jahren in Marokko eine Lederproduktion anschauen. Ich habe immer noch Bilder im Kopf nach super viel Wasserverbrauch, nach Chemikalien, die Umwelt belasten. Und ich habe ehrlich gesagt auch noch einen Geschmack in der Nase. Es stank furchtbar. Und es ist, glaube ich, das Wort perfekte Leder ist nicht angebracht.
Mhm. Riecht es dann so wie so eine Chemiefabrik? Ja. Oder wie kann man sich das
ganz
vorstellen?
Ganz stechender, beißender Geruch ist das.
Okay. Und was konntest du dort sehen?
Ja, wir konnten sehen, wie eben die Tierhäute behandelt wurden, wie Menschen unter fiesen Bedingungen gearbeitet haben, wie viel Wasser verschwendet wurde, wie es roch und stank. Und ehrlich gesagt hat mich das schon sehr beunruhigt. Ich glaube, ich habe nicht so viel Leder gekauft seit diesem Zeitpunkt.
Man müsste ja mal eigentlich meinen, Leder ist ja ein Naturprodukt,
ja,
und ist eine gute Sache, ne, irgendwie. Aber ist doch nicht so der Fall.
Ja, offensichtlich nicht. Und man vergisst oft, ja, es scheint ein Abfall zu sein von der Tierproduktion. Aber von diesem Abfall zum Produkt ist ein Riesenweg zu gehen, der auch unsere Umwelt, unser Leben irgendwie belastet.
Ich habe da auch an dem Punkt meine Ermittlungen gestartet und es ist nämlich so ein echt weit verbreiteter Irrtum, dass man denkt, das ist jetzt so ein einfaches Naturprodukt und zack, man hat es irgendwie gleich verarbeitet. Denn eigentlich ist die Herstellung von Ledern echt massiver Eingriff in die Natur. Und ich habe da ein paar Zahlen auch rausgesucht und die fand ich so beeindruckend erschreckend, dass ich die gerne auch präsentieren möchte. Denn um eine einzige Standard-Handtasche aus Rindsleder herzustellen, was glaubst du, wie viel Liter braucht die Industrie, also wie viel Liter Süßwasser braucht denn die Industrie für sowas?
Es ist auf jeden Fall eine 5-stellige Zahl.
Ja?
Ja.
Naja, da hast du schon mal gut aufgepasst.
Genau.
in der Fabrik in Marokko. Genau. Wir sprechen über 17.000 Liter Süßwasser.
17.000 Liter für eine Tasche.
Ja, also ist abartig. Ich habe dann mal natürlich gefragt, also was sind 17.000 Liter, ne? Wie viele Badewannen und sowas? Aber tatsächlich, um einen Menschen 23 Jahre lang am Leben zu halten, dafür brauchst du die Menge an 17.000 Liter, ja? Und diese Spur der Verwüstung, die geht ja noch weiter, denn für die Herstellung von nur 10 typischen Ledertaschen aus Brasilien zum Beispiel, da muss ein ganzer Hektar Land gerodet werden. Und das ist die Größe eines kompletten Fußballfeldes. Auch die Rinderzucht hat mittlerweile 80% der Abholzung im Amazonas-Regenwald ist dafür verantwortlich. Also echt krasse Zahlen, über die wir da sprechen.
Ja, das ist schon sehr krass. Und ja, nochmal zu betonen, Leder ist überhaupt kein harmloses Abfallprodukt der Fleischindustrie.
Richtig, denn das ist eigentlich so das Alibi auch der Branche, denn Tierhäute machen bis zu 26% der Einnahmen großer Schlachthöfe aus Und Leder ist einfach ein hochprofitables Geschäft. Und weil das Image im Keller war, suchte man dringend nach einem Ausweg und so erfand man eine clevere Alternative und nannte sie veganes Leder. Und die Leute kauften es und fühlten sich gut dabei, aber sie tappten eben in eine Falle.
Eine Falle? Aber wir verzichten doch bei veganem Leder auf Tierhäute. Haben wir den Fall damit nicht schon gelöst?
Ja, das dachte man halt eben auch lange, ne? Die klassische falsche Fährte, wie man so schön sagt. Denn wenn das bisherige vegane Leder ist ein, ja, tragischer Kompromiss. Um eben auf diese Tierhäute zu verzichten, griff man zu Kunststoffen. Etwa 75% des Marktes für veganes Leder bestehen aus Polyurethan oder PVC, also klassischem Erdöl.
Das ist aber echt ein Marketing-Gag, oder? Veganes Leder auf meinen Schuhen ist kein Leder, sondern eigentlich Plastik.
Ja, so ähnlich wie bei den Pappbechern in einer anderen Folge von Sarah Sleeve. Das ist genau auch da der Fall, ja. Man tauscht im Prinzip das Problem gegen das nächste und da kommt nämlich der chemische Haken. Um Kunstleder herzustellen, braucht man so ein textiles Netz im Hintergrund, das auf flüssigem Plastik aufgeschmolzen wird und diese verschiedenen Schichten lassen sich später nie wieder trennen. Es ist eine Garantie für die Mülldeponie. Und das bestätigt auch unser Hauptzeuge, nämlich Montgomery Wagner, einer der Gründer von Revoltech. Und da hören wir mal rein, was er dazu zu sagen hat.
Dings, wenn man sich heutzutage eine Lederausstattung für sein Auto mitbestellt, dann sitzt man tatsächlich nicht mehr auf der Tierhaut, sondern auf einer Plastikschicht.
Die Spur führt also ins Nichts? Und wie kamen unsere Ermittler aus Darmstadt denn auf den richtigen Weg?
Ja, die Spurensuche beginnt 2016 in Kolumbien. Und deshalb habe ich auch das Team bisher noch nicht vorgestellt, weil hier kommt sozusagen die Auflösung, die Ermittlungslösung, wie sie zusammengekommen sind. Denn Lukas Fuhrmann, der arbeitet dort auf einer Bananenplantage. Das ist ein Mitgründer von ihm. Und er sieht das ungenutzte Potenzial von Pflanzenabfällen. Sein Schulfreund Montgomery Wagner, den wir gerade gehört haben, ist zur gleichen Zeit ebenfalls dort und sie teilen denselben Antrieb.
Auch ja, so der Anspruch, den die Welt besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Von daher war ich da nicht so überrascht oder hab Lukas jetzt nicht für verrückt gehalten. Die gemeinsamen Interessen, unsere Freundschaft, haben uns dann wieder zusammengebracht zu diesem Thema, weil ich tatsächlich so zu der Zeit 2017 selbst in Kolumbien war, aus anderen Gründen. Ich hatte dort ein Auslandssemester verbracht und ein Praktikum absolviert. Und da kamen wir wieder zusammen, da hat uns das Schicksal wieder zusammengeführt und seitdem habe ich Lukas intensiv begleitet auf diesem Weg und auf diesem Weg aus der Idee dann ein Unternehmen zu machen.
Ja, zwei Freunde, die an das Bessere glauben im Menschen und auch an die Verbesserung der Welt, kehren zurück nach Hessen und sie holen sich noch den Maschinenbauer Julian Mußhöfel ins Team. Und 2021 gründen sie offiziell das Spin-off der TU Darmstadt.
Ich durfte diese Phase miterleben und stelle mir aber so jetzt die Frage, war dann die TU Darmstadt Basisstation als Ausgangspunkt für die Ermittlungen, Bartosz?
Ja, und auch ihr hattet einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, denn ihr als Innovations- und Gründungszentrum habt sie natürlich massiv unterstützt und sie bekommen hier Zugang zu den Hightech-Laboren in Verfahrenstechnik hier in der Stadt, in der Stadtmitte. Und dann kommt auch hier der harte Aufprall in der Realität und das Tal des Todes. Damals auch durch die Corona-Pandemie bricht aus Und Mitgründer Julian muss das Team aus familiären Gründen verlassen. Und das ist natürlich ein absoluter Krisenmoment gewesen hier für Revoltech.
Ja, das Risiko auf sich zu nehmen, ein Unternehmen zu gründen, das war damals so in der Covid-Zeit bei uns allen der Fall. Und ja, das ist ein ganz großes Glück, weil das Team, Gründungsteam ist einfach alles. Also ohne irgendwie die vereinten Kräfte hätten wir das nicht so weit gebracht.
Ja, Sie haben die Krise überstanden. Aber was ist jetzt das entscheidende Beweisstück? Was macht Ihr Material so besonders in diesem Kontext? Ersatz für Leder?
Ja, Ihr Durchbruch heißt Lover oder L-O-V-R. Und da steht für lederfrei, ölfrei, vegan und reststoffbasiert. Also die Anfangsbuchstaben, ne? Lederfrei, ölfrei, vegan und reststoffbasiert. Das ergibt das Akronym LOVER. Und sie nutzen dafür Industriehanf. Genauer gesagt, die trockenen Reste von den Feldern, die sonst einfach verrotten.
Hanf statt Plastik, das klingt wie im Märchen, Stroh zu Goldspinnen. Wie funktioniert das?
Ja, absolut. Also Hanf ist ja schon bekannt, dass auch das benutzt worden ist, aber hier einfach nochmal reaktiviert worden ist. Und das ist ein absoluter Burggraben und sie haben das Problem eben dieser untrennbaren Schichten gelöst. Und in der Fachpresse nennt man das eine Monomaterialtechnologie. Sie brauchen also keine unsichtbaren Plastiknetze mehr. Es ist eine einzige reine Materialschicht aus Hanffasern und pflanzlichen Bindemitteln. Zu 100% plastikfrei.
Das klingt genial. Das heißt, man kann das Autoleder am Ende einfach in die Biotonne werfen?
Ja, theoretisch. Es ist vollständig kompostierbar und unter den richtigen Bedingungen zersetzt es sich rückstandslos in etwa mehr als 300 Tagen zu Nährstoffen.
Wirklich ein einschichtiges Material herstellen, was sowohl recycelbar ist, als auch biologisch abbaubar und keine, ich nenne es mal, halbgare Nachhaltigkeitslösung darstellt, sondern im Vergleich zu anderen neuartigen Lederalternativen, die ein bisschen nachhaltiger sind, da wirklich einen konsequenteren Ansatz verfolgen.
Diese Indizien sind schon extrem stark. Wie reagiert denn der Markt auf dieses neue Material? Euphorisch? Zurückhaltend? Der konservative Automarkt?
Ja, ich glaube, am Anfang sind erstmal alle skeptisch, ne? Wieso, weshalb, warum und wie kann das funktionieren? Aber die Industrie hat natürlich ein Problem, wie wir jetzt anfangs auch erwähnt hatten. Und die Industrie reißt ihnen diese Lösung förmlich aus den Händen. Und interessanterweise hat es Startup auch geschafft, gemeinsam mit Volkswagen da mal zu kooperieren. Und tatsächlich plant VW ab 2028 dieses Material in Serienautos einzusetzen.
Stark.
Ja, auf jeden Fall. Und Montgomery Wagner, der erzählt auch kurz, wie das so war, mit denen in Kontakt zu kommen.
Ja, also VW war in der Tat ziemlich angetan von unserem Produkt. Natürlich gibt es in solchen großen Unternehmen, die entsprechende Mengen dann auch verarbeiten können, Leute, die explizit schauen nach neuen Materialien. Materialscouts sozusagen. Und die hatten uns ausfindig gemacht und kannten natürlich auch andere Lösungen vom Markt und waren von unserem Produkt und dem Produktdesign überzeugt.
Sehr stark. Das ist echt ein Ritterschlag, wenn ein Autokonzern wie VW jetzt einem kleinen Startup vertraut und Teile deren Lösung dann in eine Serie mit reinnimmt. Und das ist auch wieder ein Zeichen, wie wir aus der Wissenschaft heraus einen Transfer hinbekommen, was dann einen echten Impact auf Wirtschaft und Gesellschaft bringt. Wir lösen hier ein echtes Umweltproblem.
Ja, und ich finde es auch schön und es hat mir Mut gemacht, das zu hören, dass auch die große Industrie bereit ist, auch mal was auszuprobieren und solche neue Materialien auch einzusetzen, weil das ist halt echt wirklich ein kleines Darmstädter Startup, entwickelt eine neuartige Technologie, die funktioniert, das haben sie auch bewiesen, und dann einfach zusammenzukommen mit der inländischen Industrie und da einfach dafür zu sorgen, dass man auch wirklich einen Fußabdruck hinterlässt, der sauber ist. Das hat mich wirklich total fasziniert.
Und du musst auch ein Stück des Weges gegangen sein als Frivoltec. Also die Automobilindustrie hat eine sehr, sehr geringe Fehlertoleranz, insbesondere in der Serienproduktion. Das heißt, Frivoltec muss mit Lava auch einen bestimmten Qualitätsstandard erfüllen, um überhaupt in Erwägung eine Chance zu haben, jetzt in eine Serie zu kommen. Das ist schon eine tolle Sache.
Ich kenne das auch aus anderen Betrieben oder Industrie. Da werden ja die Zulieferer wirklich auf Herz und Nieren überprüft. Jo. Und auch die Materialien, die Komponenten, da muss alles passen. Umso schöner diese Meldung, dass es da jetzt auch vorangeht.
Genau.
Und man muss sich das auch mal vorstellen, so ein kleines TU Darmstadt Spin-Off, ja, erhält über 1 Million Euro an Funding, und jetzt bereiten sie eben die große Finanzierungsrunde vor, die nächste, und wollen das Material weiter skalieren.
Das werden die definitiv schaffen mit dem ersten oder mit den Kunden, mit dem Kundenstamm, mit den Referenzen, die die aufgebaut haben, haben sie beste Voraussetzungen dafür.
Mhm. Absolut. Also lass uns das Ganze nochmal zusammenfassen. Ich habe noch am Ende ein kleines Statement noch vom Montgomery dabei, das wirklich auch wirklich einen großen Impact auch für mich als Ermittler hinterlassen hat. Aber fassen wir nochmal zusammen. Also scheinbar unlösbares Materialproblem wird gelöst von 3 Freunden. Und hier an einem Labor an der TU Darmstadt wird das Ganze erforscht, bearbeitet. Sie knacken den Fall, machen eben aus Hanfresten eine völlig neue, saubere Alternative zu Leder und Plastik. Und die Industrie hat endlich ihren Ausweg. Und du durftest schon mal das Material anfassen von ihnen?
Das fühlt sich wirklich an wie ein weiches Leder. Also du wirst keinen Unterschied feststellen. Es sieht auch so aus wie echtes Leder. Hat nichts mit Plastik zu tun. Und ich freue mich schon, wenn wir das erste Mal auf dem Autositz sitzen können, der dann über Frivoltec gelöst ist.
Ja, cool. Ich freue mich auch drauf. Und jetzt kommen wir zum versprochenen Statement von Montgomery.
Ich hab's schon erwähnt, dass das wirklich das Wichtigste ist, vor allem wenn es jetzt um Gründung aus der TU geht oder um Hardware-Themen beispielsweise, das Team. Also tut euch am besten zusammen mit Leuten, denen ihr vertraut. Dann macht's auch gleich viel mehr Spaß. Wenn man ein großes vorhat, dann schafft man das selten allein. Also das ist wirklich das Allerwichtigste. Zweiter Punkt ist, sucht euch Unterstützung. Das gibt es hier in Hessen, in Darmstadt, aber auch in ganz Deutschland gibt es das überall. Wir haben da super öffentliche Institutionen, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und dritter Punkt ist, habt keine Angst davor, früh mit eurer Produktidee rauszugehen oder vielleicht mit ersten Prototypen, auch wenn es noch nicht perfekt ist, einfach Mut haben, rauszugehen, drüber reden, sich Feedback reinholen und wenn man auf die Schnauze fliegt, wieder aufstehen.
Das war ein echtes Meisterstück der Ermittlungsarbeit, lieber Bartosz.
Ja, mich hat's auch gefreut. Und ich fand nochmal die letzten Tipps von Montgomery wirklich nochmal auf den Punkt, ja. Es geht immer um so viel, aber sich einfach mal zu trauen, loszulegen, zu fragen. Ich glaube, das kam aus dieser Akte raus. Es ist so viel, was eigentlich im Weg steht, neues Material rauszubringen. Und trotzdem haben sie es gewagt, weil sie diese Vision hatten, die Welt zu verbessern, zu einem besseren Ort zu machen. Und ich glaube, das ist auch was, was ich mitnehme aus dieser Ermittlungsakte, diese Passion, die da dahinter steckt, hinter diesen Gründern, einfach und daran geglaubt haben, etwas zu verbessern oder auf der Welt besser machen zu wollen. Und jetzt haben sie es geschafft.
Habt Mut und macht's einfach.
Super. Damit schließen wir die Akte Revoltech. Und wenn ihr bei der nächsten Beweisaufnahme dabei sein sollt, dann abonniert diesen Podcast, hört rein, teilt ihn gern mit Kolleginnen und Kollegen. Und wir freuen uns. Und ich sag schon mal, bis zur nächsten Akte. Harald, vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne, hat wie immer mega Spaß gemacht.
Und bis bald.
Ciao.
In einem kleinen Raum, die Köpfe voll Licht.